Der kalendarische Frühling ist da, doch der wirtschaftliche lässt noch immer auf sich warten. Die Konsumlaune hält sich nach wie vor deutlich in Grenzen, während Sparen immer noch so angesagt ist wie lange nicht mehr. Den Ausblick auf eine kurzfristige Erholung können wir Ihnen also leider nicht ins Osterkörbchen legen, dafür aber einen detaillierten Blick auf den Arbeitsmarkt und unsere Einschätzung zur Inflation. Und damit frohe Ostern, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich, diese Folge mit unserem Chefvolkswirt Carsten Pszeski aufzunehmen. Hallo Carsten.
Hallo Franziska.
Carsten, nicht nur wir erstellen ja Prognosen für Wirtschaftswachstum und für Inflation, sondern das machen ja auch die großen Wirtschaftsinstitute. Die erstellen sogar eine Gemeinschaftsdiagnose. Und diese Gemeinschaftsdiagnose fürs Wirtschaftswachstum dieses Jahres lag im Herbst noch bei 1,3%. Jetzt wurden die Prognose sehr deutlich auf 0,1% nach unten revidiert. Grund dafür sei die Kombination aus zyklischen Gegenwinden und strukturellen Herausforderungen, die jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gar nicht mal so neu sein dürfte. Als wichtigsten Treiber für die Wirtschaft sehen die Institute den privaten Konsum, der sich mit Anstieg der Reallöhne erholen dürfte. Aber bisher zeigt sich davon noch gar nicht so richtig was, oder?
Nö, aber das Schöne ist ja, weil ja auch diese Formulierung ja nicht nur unsere Hörer und Hörerinnen kennen, sondern das scheint ja so zu sein, als ob die Wirtschaftsforschungsinstitute ab und zu auch mal ING-Research sich zu Gemüte führen. Ja, sehr, sehr schön. Früher hieß immer, dass Prognosen ja so ein bisschen Kernkompetenz der Institute waren, ist jetzt ein bisschen gemein. Sie haben einfach, ich denke, sie waren im Herbst wirklich noch zu optimistisch. Man konnte, wenn man wollte, natürlich auch schon im Herbst sehen, dass 2024 nicht so dolle wird. Und ich meine, jetzt die Revidierung nach unten, ja, Hörern dieses Podcastes sollte es nicht überraschend kommen. Allen Lesern von ING Research auch nicht. Ich glaube, ich habe jetzt schon seit November oder Dezember spätestens, also würde ich jetzt schon ja fast ein halbes Jahr, einfach eine relativ stabile Prognose von minus 0,2 für Deutschland für dieses Jahr. Und das ist schön, dass dann halt die Wirtschaftsforschungsinstitute dann auch auf den Trichter gekommen sind. Schauen wir mal, wer jetzt in den nächsten Jahren dann den Prognosewettkampf gewinnt. Ich würde sagen, diese Runde geht an uns. Deine Frage zum Privatkonsum, ich denke, ja, haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal in dem Podcast gesagt, gehässig gesagt, würde ich sagen, da werden die Forschungsinstitute auch noch auf den Trichter kommen, dass das nicht so gut laufen wird. Neutraler, objektiver gesagt, ist der Privatkonsum, was jetzt uns und die etwas pessimistischeren Prognosen, also mit einem leichten Minus für dieses Jahr, unterscheidet von den ganzen Prognosen, die noch ein leichtes Plus haben. Ich denke, dass das Weltbild unterscheidet sich nicht, die Annahmen unterscheiden sich nicht einzig und allein beim Privatkonsum. Wie kommt es dann? Ich denke, das ist auch immer der Unterschied zwischen den Instituten, die dann doch noch stärker mit Modellen arbeiten. Ja, machen wir auch, aber bei uns ist doch immer noch auch, denke ich, eine größere Portion Freiheit, Bauchgefühl mit im Spiel, sicherlich bei den kurzfristigeren Prognosen als bei den Wirtschaftsforschungsinstituten oder auch als bei einer EZB oder einer OECD oder einer Europäischen Kommission. Und solche Modelle, die gehen natürlich davon aus, wenn jetzt die Reallöhne steigen, was ja dieses Jahr der Fall sein wird, dann zieht normalerweise auch der Privatkonsum wieder an. Ja, das ist eigentlich eine relativ Standardgleichung. Was werden wir haben? Erstmal so ganz grob, ja, wir haben jetzt ja wieder ein paar Lohnabschlüsse in Deutschland. Also wir werden wahrscheinlich in Deutschland nominal um die 4-5% liegen. Wir werden eine Inflation haben von 2,5-3%. Das heißt, es wäre wirklich das stärkste Reallohn-Plus, ich glaube, seit knapp 10 Jahren oder vielleicht seit mehr als 10 Jahren. Und das sollte dann normalerweise den Konsum befeuern. Problem ist, wir sehen davon Stand heute herzlich wenig. Ja, wir hatten jetzt heute am Donnerstag ja auch nochmal die Einzelhandelsumsätze für Februar, auch wieder grauenhaft im vierten Monat hintereinander gesunken. Wir hatten Anfang der Woche ja auch den GfK Konsumklimaindex. Der hat sich jetzt ein ganz kleines bisschen auf einem sehr niedrigen Niveau stabilisiert. Aber eine der Unterkomponenten, so wie die Konsumneigung, hat nochmal nachgegeben. Also da spricht aktuell sehr wenig auch von den verfügbaren Daten für einen Aufschwung beim Privatkonsum. Was nicht ist, kann noch kommen, ja, ganz, ganz deutlich. Aber wir haben, ja, oder ich oder wir haben uns ja eigentlich so ein bisschen entschieden, auch für das Narrativ, dass trotz Anstieg der Reallöhne die weiterhin herrschende Unsicherheit, ja, geopolitische Risiken, aber auch Politunsicherheit in Deutschland, zusammen mit der Tatsache, dass viele Verbraucher doch versuchen werden, die Sparreserven der letzten Jahre wieder ein bisschen aufzufüllen und auch, so wie Geldpolitik traditionell funktionieren sollte, die höheren Sparzinsen werden dann doch den ein oder anderen Verbraucher dazu bewegen, um das, was vielleicht extra in der Tasche ist, nicht sofort auszugeben, sondern eher aufs Sparkonto zu legen. Wir kennen ja da eine Bank des Vertrauens, wo man das ganz gut machen kann, aber es gibt auch noch andere Sparkonten. Aber das ist halt für mich so die Geschichte, dass der Privatkonsum nicht so stark ansteigen wird oder nicht so stark anziehen wird. Und darum liegen wir halt auch bei der Gesamtprognose für dieses Jahr weiterhin unter den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten.
Und was ich auch mit Hinblick auf den privaten Konsum ganz interessante Daten fand, die auch so ein bisschen dafür sprechen, dass es vielleicht nicht ganz so große Impulse daher geben könnte, wie das vielleicht erwartet wird von anderen Stellen, ist einfach die Tatsache, dass die Lebenshaltungskosten ja immer noch auf einem wirklich deutlich erhöhten Niveau liegen. Ne? Also ja, die Löhne steigen, ganz wichtig, die Reallöhne vor allem, die werden anziehen. Aber das Statistische Bundesamt hat Daten zu den Gaspreisen für Haushalte und Strompreisen für Haushalte veröffentlicht. Und die haben eben gezeigt, dass Haushalte im zweiten Halbjahr 2023 jetzt zwar knapp 7% weniger für Gas bezahlen mussten als noch im ersten Halbjahr 2023. Aber im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2021, also der Vergleichszeitraum vor Beginn des Kriegs, im Vergleich dazu lagen sie jetzt zuletzt immer noch um mehr als 65% höher und Strom auch immer noch mehr als ein Viertel höher. Also das bedeutet, Lebenshaltungskosten immer noch wirklich auf hohem Niveau. Aber ja, die Frage ist so ein bisschen, ob da wirklich dann so große Impulse aus dem Privatkonsum kommen würden, wie das erwartet wird. Was ja nach wie vor gut ist, ist, dass der Arbeitsmarkt sich robust hält. Allerdings, und auch damit legen wir jetzt niemandem eine Neuigkeit ins Osterkörbchen, zeigten sich auch am Arbeitsmarkt in den vergangenen Monaten immer mehr oder immer deutlicher, dass es doch auch Risse gibt. Und Daten zur Lage am Arbeitsmarkt im März, die gab es am heutigen Donnerstag, also wenn wir aufzeichnen. Und was haben die uns denn gezeigt?
Ja, es sind so Haarrisse, würde ich sagen. Das sind jetzt doch keine großen Krater, die sich auftun, dass jetzt hier irgendwelche Platten sich verschieben. Aber was wir halt sehen, jetzt im März ging die Arbeitslosigkeit ein Stück runter. Alle sagen, ja, ist doch super. Ja, worüber reden die jetzt hier in dem Podcast? Aber, da muss man halt ein bisschen schauen, man muss ja auch sich anschauen, wie die Arbeitslosigkeit sich jetzt in den letzten anderen Monaten März verändert hat. Und da war es 2023 nicht so gut. Aber die ganzen anderen Jahre, bis zurück zur Finanzkrise, hatte der März immer eine stärkere Wiederbelebung, ja, Frühjahrsbelebung gezeigt, als das, was wir jetzt heute für den März 2024 gesehen haben. Und das, ja, stimmt dann halt schon mit dem Bild überein, was wir ja so seit ein paar Monaten haben. Also erstens, ja, die Arbeitslosenquote stabil geblieben, 5,9%, war aber ja vor über einem Jahr auch noch bei 5%. So, das heißt, wir haben hier doch einen leichten Anstieg der Arbeitslosenquote insgesamt gesehen. Wir sehen auch, ja, wenn man sich auch sowas wie bei Indeed oder irgendwelchen Jobportalen, die die Zahlen bekannt machen, das anschaut, die Anzahl von neuen Stellen oder Stellenangeboten hat deutlich abgenommen, ist so ein bisschen zurück auf dem Niveau 2021. Wenn wir uns andere Umfragenergebnisse anschauen, was sind denn das so die Einstellungspläne von Unternehmen in der Industrie und auch im Dienstleistungsgewerbe, dann sind die jetzt auch auf einem mittelmäßigen Niveau stabil geblieben in den letzten Monaten. Ja, das ist alles nicht dramatisch, ne? Das ist jetzt nicht, dass da irgendwie in aller Kürze Massenarbeitslosigkeit auf uns zukommt. Aber wir sehen halt, dass sich, ich würde sagen, der Arbeitsmarkt abkühlt, leicht auch dreht. Ja, dann ist das so. Der Arbeitsmarkt reagiert immer mit einer Verzögerung auf Wachstum, auf die Realwirtschaft. Also es wäre jetzt keine Überraschung, wenn wir jetzt im weiteren Verlauf des Jahres auch noch einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit bekommen. Nicht stark, weil da spielen natürlich dann diese strukturellen Faktoren eine große Rolle. Das ist ja so das Ding in Deutschland jetzt in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder dieses Zusammenspiel zwischen zyklischen, konjunkturellen Faktoren und strukturellen Faktoren. Und beim Arbeitsmarkt, wir haben das ja auch schon mal beim Immobilienmarkt besprochen, Arbeitsmarkt, gleiche Geschichte. So, wir haben jetzt den zyklischen Faktor, der spricht halt eher für eine Abkühlung, auch Anzahl der Insolvenzen nimmt weiter zu. Also da ist eine zyklische Abkühlung, die schon vonstatten geht. Aber gleichzeitig haben wir die strukturellen Probleme und das ist weiterhin der Fachkräftemangel. Und der wird halt wie so ein Deckel auf dem Arbeitsmarkt liegen. Von daher ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit. Davon gehe ich mal aus. Nicht dramatisch. Aber das wird reichen. Und darum geht's ja auch. Es wird sehr wahrscheinlich reichen, um halt die Konsumlaune der Deutschen weiterhin einzutrüben.
Aber immerhin kein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit zu erwarten. Und das ist ja schon mal vielleicht was Positives, was wir heute aus dem Podcast mitnehmen können. Was ich noch spannend fand an dieser Gemeinschaftsdiagnose, sind auch die Prognosen zur Inflation. Die wird in diesem Jahr bei 2,3% gesehen, im Jahr 2025 dann bei 1,8%. Damit läge sie zwar schon leicht höher als in den Jahren vor 2020, allerdings jetzt auch nicht so viel höher. Und bei den Erwartungen fürs Wirtschaftswachstum, da werden diese strukturellen Herausforderungen der Zukunft ja jetzt gesehen. Aber wir sehen die ja auch wirklich deutlich bei der Inflation, oder? Also, keine Ahnung, zum Beispiel allein der Klimawandel beziehungsweise daraus resultierende Missernten, die sorgen ja auch schon dafür, dass Lebensmittelpreise steigen. Das jüngste Beispiel ist jetzt aktuell Kakao, was vielleicht zu Ostern auch eine Rolle spielen dürfte. Müsste da denn nicht vielleicht auch die Prognose noch ein kleines bisschen höher ausfallen?
Ich gehe davon aus, eigentlich ja, aber wir haben das gleiche Problem, so wie beim Wachstum, man ist halt modellgebunden zum großen Teil und die Modelle sind nicht in der Lage, diese ganzen großen Veränderungen in der Weltwirtschaft, in den Strukturen der Wirtschaften jetzt schon gut abzubilden. Ja, das sind einfach wirklich rein zyklische Modelle. So, was wird dann da drin stehen? Also erstens in solchen zyklischen Modellen geht die Inflationsrate immer dann nach zwei Jahren wieder auf die Zielstellung zurück. Ja, so, das ist eine Geschichte. Das andere ist natürlich auch rein zyklisch, Wirtschaftswachstum nicht so stark. Dann sollte die Inflationsrate auch abnehmen. Interessant ist aber, dass ja auch die in der Gemeinschaftsprognose oder Diagnose, glaube ich, auch gesagt wurde, dass die EZB zum Beispiel noch schneller den Zins senken würde, als wir das aktuell denken. Ich glaube, sie gehen zurück auf 2%, wenn ich das gut gesehen habe. Also eine noch schnellere Lockerung der Geldpolitik, die dann wiederum auch keine scheinbar Folgen für die Inflation hat. Also das finde ich interessant. Und genau so wie du es sagst, ja, diese für mich ist es zu niedrig. Es ist auch schwierig, diese strukturellen Verschiebungen abzubilden. Das ist für uns einfacher, weil wir sind natürlich doch noch ein bisschen mehr, kommen wir aus dem Reich der Geschichtenerzähler. Und wir können immer sagen, es gibt 3D-Inflation, was du gesagt hast, ob das jetzt Rohstoffpreise sind, über Kampf gegen den Klimawandel, ob das doch nochmal wieder Verschiebungen bei Lieferketten sind und damit höhere Kosten für Unternehmen, ob das der demografische Wandel ist, der dann halt doch den Lohndruck so ein bisschen hochhalten wird. Das sind so alles Faktoren, die meiner Meinung nach weiterhin dafür plädieren, dass wir längerfristig eine höhere Inflationsrate haben. Ob das jetzt, dann würde ja jedes Jahr x Prozentpunkte mehr ist, kann man nicht sagen. Aber man kann sagen, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehr wahrscheinlich immer mit einem eheren Druck nach oben auf das Preisniveau haben. Heißt nicht, dass es da auch mal ein paar Monate oder selbst ein Jahr geben könnte, in dem die Inflation deutlich wieder unter 2% liegt. Ja, das kann ja auch relativ schnell gehen bei starken Schwankungen der Energiepreise zum Beispiel, weil die so ein großes Gewicht haben. Also das würde ich nie ausschließen, aber es geht ja auch so ein bisschen um die Signalwirkung, die dann von solchen Prognosen ausgeht. Und wenn ich dann halt wirklich eine Prognose habe, in der die Inflation einfach schön stetig unter 2% sinkt, dann denke ich, dass ich hier jetzt nicht das Signal mit dem Rest der Welt oder meinen Lesern und Leserinnen teile, dass wir einen Druck nach oben auf die Inflation haben. Also wir haben ja, im Vergleich, wir liegen jetzt für 2024 ein Stück höher, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass ja, die Inflationsrate in den kommenden Monaten noch ein bisschen sinken wird, aber dann in der zweiten Jahreshälfte auch durch Basiseffekte wieder Richtung 3% sich bewegen wird. Also wir sind dann so fürs Jahr auf 2,7, 2,8%, und auch im nächsten Jahr werden wir dann die 2% noch nicht ganz erreichen, aber so um die 2% liegen. 1,8 ist ja auch niedriger als das, was die EZB erwartet aktuell.
Das stimmt. Also einfach vielleicht noch ein kleines bisschen mehr ING Research lesen. Um die Inflation dreht sich ja dieser Tage generell relativ intensiv. Zwar gab es für März bisher aus Deutschland noch gar keine Zahlen, dafür aber beispielsweise aus Spanien. Und am heutigen Karfreitag, also wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann kommen noch Zahlen aus weiteren großen Eurozone-Ländern, nämlich aus Frankreich und aus Italien. All diese Daten, die werden mit Spannung erwartet, weil nach wie vor der Elefant im Raum steht: Was macht die EZB mit den Zinsen? Wann fängt sie denn überhaupt an, die Zinsen zu senken und die nächste Zinswende einzuleiten? Also wenn wir jetzt zu Beginn des Jahres nach den Finanzmärkten gegangen wären, dann wäre es ja tatsächlich in 2 Wochen soweit gewesen. Mittlerweile wird die erste Zinssenkung im April nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 20% eingepreist. Also ist schon wirklich deutlich, deutlich, deutlich zurückgegangen. Und mittlerweile scheint der Juni auch bei den Finanzmarktteilnehmern relativ gesetzt. Aber worauf wirst du denn in 2 Wochen bei der EZB-Sitzung schauen?
Ganz deutlich Kommunikation, ne? Also ich finde die 20-prozentige Wahrscheinlichkeit eigentlich immer noch zu hoch, weil ja, auch wenn man sich jetzt die ganzen Kommentare anschaut, es wirklich ganz, ganz wenige EZB-Mitglieder gab, die April wirklich nochmal ins Spiel gebracht haben. Also wir sehen doch einen starken Konsens jetzt auch bei den ganzen Kommentaren, der für Juni spricht. Und wenn man sich jetzt auch die ganzen Zahlen anschaut, ne? Ich meine, Eurozone ist nicht Deutschland, oder Deutschland ist nicht die Eurozone. In der Eurozone geht es ein Stück besser. Wir haben es auch, ja, aber bei etlichen von den Vertrauensindikatoren im März gesehen, dass die ja doch wieder leicht gestiegen sind. Ja, absolutes Niveau ist immer noch zu niedrig, ne? Aber es geht wieder ein bisschen nach oben. Das wird also auch der EZB den Druck nehmen, um jetzt schon im April die Zinsen zu senken, weil auf das Wirtschaftswachstum muss man nicht reagieren, sondern, ja, wie du gesagt hast, die Inflationszahlen sind natürlich jetzt nochmal wichtig. Käme es da zu deutlich niedrigeren Inflationsraten als erwartet, dann wird der ein oder andere bei der EZB, denke ich, in 2 Wochen ein bisschen zucken, ein bisschen aufmucken während der Sitzung. Aber insgesamt, ich meine, die EZB hat es die Märkte so gut vorbereitet, es wäre eigentlich fatal, wenn die EZB jetzt doch nochmal überhaupt überlegt, um im April den Zins zu senken. Das heißt, dann geht es um die Kommunikation, da muss man aufpassen. Ja. Da sollte man dann jetzt auch nicht auf einmal, nur weil jetzt vielleicht die Vertrauensindikatoren ein bisschen gestiegen sind, auf einmal hawkisch werden, also ja, ein bisschen falkenhaft reden, sondern man muss eigentlich, wie so häufig, am besten gar nichts sagen oder mit vielen Worten wenig sagen, die Märkte darauf vorbereiten, dass man immer mehr davon überzeugt ist, ja, dass es jetzt der Zeitpunkt einer ersten Zinssenkung gekommen ist. Und dann wird man den Märkten aber auch erklären müssen. Ich denke, dass sich die EZB da ja auch noch nicht einig ist. Was passiert denn dann nach der ersten Zinssenkung? Ich denke, weil das ist ja das Nächste. Ja. Wir haben natürlich jetzt monatelang immer diskutiert über den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung. Das ist natürlich schön und gut, das ist ein schönes Spielchen, aber viel wichtiger ist ja auch noch, was passiert danach? Ja? Wie stark wird der Zins gesenkt und wie schnell? Und da muss ich sagen, da weiß ich nicht, was ich wirklich erwarten würde. Persönlich denke ich, ja, dass die EZB ja sehr vorsichtig vorgehen wird, weil halt der Druck jetzt von der wirtschaftlichen Situation nicht so stark ist, dass man auf irgendeine Rezession reagieren muss. Das plädiert also dafür, um wirklich mit langsamen, kleinen Schritten, 25 Basispunkte pro Quartal, den Leitzins ein bisschen zu senken. Aber gut, vielleicht gibt es eine Mehrheit innerhalb der EZB, die ja doch anders drüber denkt. Und da sollte Christine Lagarde dann in 2 Wochen doch mal erste Einblicke geben. Ja, was der Markt hier erwarten kann, auch was die EZB sehen will, um weiterzumachen mit Zinssenkungen. Ja, ich denke, das wird das Spannende dann kurz nach den Osterferien werden.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung, Carsten, für das interessante Gespräch. Vielen lieben Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche oder Anregungen für uns haben, dann hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar. Ansonsten wünschen wir Ihnen ein schönes, langes Wochenende, schöne Feiertage und freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss!